Wir wollen heute Morgen mal auf dieses Freizeitlied zu sprechen kommen. Eben haben wir auch das Lied gesungen, In Christus allein, wohl eins meiner Lieblingslieder. Und da ist eben die Rede davon, ich bin eins mit Christus. In Christus allein ist meine Hoffnung. Ja, und dann da in der letzten Strophe, wenn ich in Christus bin, ja, dann weiß ich mich geborgen vom ersten Atemzug an oder sowas in der Art. Egal, was für Umstände mich treffen. Und verstehen wir das wirklich? Ja? Was bedeutet es, in Christus Jesus zu sein? Aber auch zum Beispiel hier in unserem Freizeitlied. Da ist dann in der zweiten Strophe, Seele, willst du diesen finden, suchst bei keiner Kreatur. Lass, was irdisch ist, da hinten, schwing dich über die Natur, wo Gott und die Menschheit in einem vereinet. Ja, das ist natürlich Jesus, der Gott und Mensch zugleich war, wo alle vollkommene Fülle erscheinet. In Christus ist die ganze Fülle Gottes erschienen. Da ist das beste notwendige Teil mein Ein und mein Alles, mein seligstes Heil. Was bedeutet es jetzt, dass diese Gottesfülle, die in Jesus Christus gewohnt hat, zu meinem Ein und Alles wird? Also ist auch mein Verlangen, dritte Strophe, liebster Christus, nun nach dir, lass mich treulich an dir hangen, schenke dich zu eigen mir. Was bedeutet das, wenn Christus so ganz zu meinem Eigentum wird, ganz mein wird, ganz mein Eigen wird? Ob viel auch umkehrten zum größesten Haufen, so will ich dir dennoch in Liebe nachlaufen, denn dein Wort, o Jesu, ist Leben und Geist. Was ist wohl, dass man nicht in Jesus genießt? In Jesus habe ich etwas, in Jesus genieße ich etwas. Ist das wirklich das, was unser christliches Leben beschreibt? Ja, ich sage jetzt gut, ich bin Christ, ich komme in den Himmel eines Tages, ich komme nicht in die Hölle, ja, und jetzt gebe ich mir ganz tolle Mühe, dass ich nicht sündige und ja, dass ich, sage ich mal, das tue, was ich als Christ tun soll. Aber was heißt es wirklich, Jesus und was ich in Jesus habe zu genießen? Aller Weisheit höchste Fülle in dir ja verborgen liegt, gib nur, dass sich auch mein Wille fein in solche Schranken fügt, worinnen die Demut und Einfalt regieret und mich zu der Weisheit, die himmlisch ist, führet. Ach, wenn ich nur Jesus recht kenne und weiß, so habe ich der Weisheit vollkommenen Preis. Was heißt es wirklich, vereint zu sein mit Jesus, wo seine Wege zu meinen Wegen werden und seine Weisheit zu meiner Weisheit, seine Gedanken zu meinen Gedanken. Ja, das ist das, wovon das Lied hier spricht. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, als nur dich, mein höchstes Gut. Ich bin so vereint mit Jesus, dass ich dort im Himmel Jesus sehe und sage, das ist das, was ich jetzt vor den Vater bringe. Aber ich habe diese Gewissheit, ich bin sein und er ist mein und ich kann ihn zum Vater bringen, und er bringt mich zum Vater. So innig sind wir miteinander vereint. Die höchste Gerechtigkeit ist mir erworben, da du bist am Stamme des Kreuzes gestorben. Die Kleider des Heils ich da hab erlangt, worinnen mein Glaube in Ewigkeit prangt. Drum auch Jesu, du alleine sollst mein Ein und Alles sein. Was bedeutet das für unser Leben, dass Jesus wirklich unser Ein und Alles ist? Prüfe, erfahre, wie ich's meine, tilge allen Heuchelschein, sieh, ob ich auf bösen, betrügerlichem Stege und leigte mich höchster auf ewigen Wege. Gib mir, dass ich nichts achte, nichts, Leben nicht Tod und Jesus gewinne. Am Ende gewinne ich Jesus. Was heißt das? Ja. All das, was wir hier in diesem Lied von Johannes Schröder beschrieben haben, ist das, was wir zusammenfassen können, eigentlich mit eins sein mit Christus Jesus. Was Paulus im Kolosser Kapitel 1, und hiermit kommen wir zu dem fünften Vortrag, Seite 1 zu unserem Gliederung. Eins sein mit Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das, was hier Schröder in diesem Lied beschreibt, nennt Paulus die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er sagt, dass Menschen das kapieren, dass Menschen das verstehen, Dafür opfere ich mein ganzes Leben. Dafür setze ich mich ein. Ja, das sagt er uns hier im Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wofür auch ich arbeite und ringe nach der Wirksamkeit dessen, der in mir wirkt in Kraft. Paulus hatte nur ein Anliegen, ein Ziel auf all seinen Missionsreisen, bei all seinen Briefen, bei all seinen Berufen, bei all seinem Leid und all dem, was er durchgemacht hatte. Er wollte, dass Menschen vollkommen in Christus Jesus dargestellt werden. Dass Menschen wirklich dieses in Christus zu sein, als eine Herrlichkeit, als die Hoffnung auf die Herrlichkeit entdecken. In nichts mit Christus verbunden zu sein. Wenn wir dann weiterschlagen zum zweiten Kapitel, lesen wir hier im Kapitel 2, Vers 6 bis 7 im Kolosserbrief. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Auf das Fundament Jesus Christus gebaut und fest verwurzelt in ihm. Und genau hierin, dieses fest auf Jesus Christus gebaut zu sein, innigst mit ihm verwurzelt zu sein, das ist unsere Hoffnung der Vergänglichkeit, der Wertlosigkeit, dem Gestank dieser Welt zu entkommen, wie wir gestern betrachtet haben. Jesus ist die zweite Antwort auf das Problem, was wir als Menschen, die nicht verflucht sind und doch in einer verfluchten Welt leben und von einem Fluch, von dem Fluch umgeben sind, das ist unsere Hoffnung, in solch einer Welt zu existieren, dass wir in Jesus Christus, mit Jesus Christus vereint sind und mit Jesus Christus und in Jesus Christus diesen Fluch überwinden. Dieses Einssein mit Christus ist die Erfüllung dessen, worauf wir eigentlich im ganzen Alten Testament gewartet haben. Ja, wie wir bei dem ersten Vortrag gesehen haben, hat Mose schon dem Volk Israel in 5. Mose Kapitel 30, Vers 6 diese Verheißung gegeben, der Tag wird kommen, wo Gott euer Herz beschneiden wird. Und wir haben jetzt gesehen, durch das ganze Alte Testament hindurch, danach haben sie sich gesehnt, dass etwas Besseres als das Gesetz, dass etwas Besseres als der alte Bund kommt. Und jetzt, als Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, hat sich das, worauf wir gewartet haben, dieses Bessere erfüllt. Denn im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 11 lesen wir dann, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die ohne Hände geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in welchem ihr auch mitauferstanden seid durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Hier kommt Paulus auf dieses Vokabular des Moses zurück, auf eine Beschneidung. Und doch sagt er, klar, es ist nicht eine Beschneidung mit Händen, sondern es ist eine geistliche Beschneidung. Es ist eine Beschneidung, die in eurem Herzen stattfindet, wo ihr den fleischlichen Leib ablegt. Es ist auch die Beschneidung Christi. Und dann vergleicht er diese Beschneidung mit dem Vokabular der Taufe, dem mit Christus gestorben sein und mit Christus auferstanden sein zu neuem Leben. Und das ist jetzt die Hoffnung. Das ist das, was so radikal anders ist im Christsein als beim ersten Bund. Das ist der radikale Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bund. Dass in dem zweiten Bund wir jetzt nicht länger unter dem Gesetz leben, sondern kontrolliert sind und bestimmt sind von dieser Realität. Ich bin eins geworden mit Christus Jesus. Das ganze Alte Testament bereitet uns darauf vor. Die Schriften des Alten Testamentes zeigen die Notwendigkeit etwas Besseren auf. Aber die Schriften des Alten Testamentes bereiten auch unser Herz darauf vor, dass wir dieses Einssein mit Jesus Christus empfangen können. Jesus kam, nachdem auch Johannes gekommen ist und hat verkündigt, das Reich Gottes ist gekommen, tut Buße. Diese Buße, ja, auf die wir hingewiesen sind durch das ganze Alte Testament, war Voraussetzung, um jetzt das Reich Gottes, dieses Einssein mit Jesus Christus, diese neue Realität, die sich in Christus Jesus eröffnet, diese neue Schöpfung, die sich in Jesus Christus eröffnet, zu empfangen. Darauf haben wir gewartet. Darauf und jetzt in Christus Jesus hat es sich erfüllt. In der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5, heißt es, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und das ist sicherlich in Hinsicht auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, wie wir heute Abend sehen werden. Aber diese, siehe, ich mache alles neu, ist schon in dem Moment angebrochen, als Jesus in diese Welt gekommen ist. Als er uns eine neue Realität, nämlich dass wir vereint mit ihm leben, in diesem neuen Bund eröffnet hat. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz überlegen, was heißt es, mit Jesus eins zu sein, bevor wir das dann anwenden auf ein Leben in dieser vergänglichen und wertlosen Welt, angesichts der Aussagen von dem Prediger. Nun, das Johannesevangelium, dort hat Johannes für uns zwei Konzepte aufgeschrieben, die eigentlich uns sehr nahe bringen, was es heißt, mit Christus eins zu sein. Und zwar tut er das veranschaulicht anhand der Pflanzenwelt. Ja? Zum einen bringt er an das Prinzip, nur was stirbt, kann Frucht bringen. Ja, wir alle wissen, ein Weizenkorn, damit es Frucht bringt, muss in die Erde getan werden, muss dort absterben. Und nur dadurch, dass es abstirbt, kann es jetzt Frucht bringen. Und genau das wendet auch Jesus auf dein Leben und mein Leben an. Erst wenn wir absterben, können wir Frucht bringen. Erst wenn wir sterben, können wir wirklich leben. Ja, wie Jesus sagt dann in Johannes Kapitel 12, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wer aber an seinem Leben festhält und sagt, ich will weiterhin leben in dieser vergänglichen Welt, ich will selbst Herr meines Lebens sein, ich will selbst meine eigene Identität mir aufbauen und meine eigene Identität entsprechend leben, über den sagt Jesus, er wird sein Leben verlieren. Nur wer stirbt, kann Frucht bringen. Und dann als zweites Bild haben wir auch das Bild des Weinstocks und der Reben im Johannes Kapitel 15, wo Jesus von sich selbst sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt ihr mir und ich bleibe in euch. Gleich wie der Rebschuss von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir können wir nichts tun. Zuerst einmal also das Absterben und dann jetzt als zweites Prinzip die Verbindung zu der Wurzel. Wir haben eben schon einen Kolosserbrief gelesen. Wir sind verankert, wir sind verwurzelt in Christus Jesus. Und das ist unser Leben. Wir leben unser ganzes Leben in der Verbindung zu Jesus Christus. Er ist es, aus dem wir unsere Kraft ziehen. Er ist es, aus dem wir unsere Identität ziehen. Er ist es, aus dem wir unsere Gerechtigkeit ziehen. Er ist es, in dem wir unsere Hoffnung finden. Er ist es, in dem wir unseren Sinn finden. Er ist es, in dem wir die Fragen, wenn uns Leid trifft oder auch Glück trifft, die wir in ihm beantworten. Er ist es, der unser Denken bestimmt. Er ist es, der unsere Zunge bestimmt. Er ist unser Ein und Alles, genauso wie wir eben in diesem Lied gesungen haben. Alles, was ich tue, wird in Verbindung gebracht mit dem Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesus Christi. Jesus ist gen Himmel gefahren und Gott hat ihm die Weisung gegeben, dass er ihm viele Nachkommen geben wird, im Jesaja 53. Jesus ist gen Himmel gefahren und wir sind seine Nachkommen. Jesus ist gen Himmel gefahren und doch er lebt weiter in uns. Seine neue Schöpfung, etwas Neues, was er eröffnet hat, als er auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist, dieses Neue lebt jetzt in uns weiter. Und genau das, dass er etwas Neues geschaffen hat, dass er in uns weiterlebt, dass wir abgestorben mit ihm, auferstanden mit ihm, in Verbundenheit mit ihm, jetzt eine neue Schöpfung ausleben, das wollen wir jetzt heute Morgen einmal anwenden auf die Probleme, die wir in dem Buch Prediger über die Schöpfung, in der wir leben, festgestellt haben. Zuerst einmal können wir sagen, neue Gerechtigkeit finden wir in Jesus Christus. Der erste Punkt ist, wir haben eine neue Gerechtigkeit in Jesus Christus. Ich weiß, wo ich stehe. Ja, das Problem, das wir in den letzten zwei Tagen in dem Buch Prediger festgestellt haben, das Problem des Lebens in der Vergänglichkeit ist, ich will Schmied meines eigenen Schicksals sein. Ja, ich will selbst daran arbeiten, dass ich gerecht bin, in der Meinung, dass wenn ich mich als gerecht behaupten kann, dann als Schmied meines eigenen Glücks weiß ich, Gott wird mich segnen. Ja, und wir haben immer wieder gesehen diese Woche, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Da lesen wir im Prediger Kapitel 8, Verse 12 bis 14, genau über dieses Ringen eines jeden Menschen, ja, dass er Gottes Wohlwollen sich sichern will. Dass er sich Gottes Segen sichern will. Prediger 8, Vers 12. Wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor ihm. Ja, das ist das, woran der Prediger festhält. Das ist das Prinzip, was sein Leben ausrichtet. Und da weiß er genauso wie Gott den Gerechten, der ihn fürchtet, segnen wird. So ist es auch, aber dem Gottlosen wird es nicht wohlergehen. Und er wird seine Tage nicht wie ein Schatten verlängern, da er sich vor Gott nicht fürchtet. Ja, es ist genau das Prinzip, womit auch die Freunde vom Hiob ringen. Wo als automatische Schlussfolgerung die Freunde sagen, Hiob, hör zu, wenn dir so etwas zustößt, was du jetzt gerade durchmachst, dann musst du ungerecht sein. Dann musst du irgendeine Sünde in deinem Leben haben, sonst würde Gott dir nicht solch ein Schicksal geben. Wir sehen also hier, wir ringen mit der Frage, wenn ich gerecht vor Gott stehe, dann weiß ich, dass er mich segnen wird. Aber jetzt in Vers 14 stellt der Prediger fest, so leicht geht die Rechnung nicht auf. Es ist eine Eitelkeit, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, welche gleichsam das Schicksal der Gottlosen trifft. Und Gottlose, denen es ergeht nach dem Werk der Gerechten. Ich habe gesagt, das auch ist eitel. Und darüber haben wir gestern gesprochen. Ja? Einfach dieses, wir können nie vollständig Schmied unseres eigenen Glücks sein. Obwohl wir als Menschen in dieser Schöpfung, als Menschen, die wir die Ewigkeit in unser Herz gepflanzt bekommen haben, gerne haben wollen. Wir haben bei dem ersten Vortrag eines nicht beantwortet, und das ist der Aufbau des Buches. Und ich habe jetzt mal hier in euren Unterlagen euch wenigstens eine Gliederung des Buches einmal aufgeschrieben. Wir werden gleich dann noch auf eine zweite Gliederung zu sprechen kommen. Aber diese erste Gliederung ist schon interessant, wie überhaupt das ganze Buch genau an diesem Thema aufgebaut ist. Ja? Ich glaube, das ist noch auf der ersten Seite von Vortrag Nummer 5. Teil Nummer 1, ja, ist von Kapitel 1 bis Kapitel 2, 26. Dieser erste Teil könnte zusammengefasst werden als: Das Glück des Menschen steht nicht in seiner eigenen Gewalt. Alle Bemühungen und Bestrebungen, wenn sie einen auch mit allen Erfüllungen umgeben, die das Herz begehrt, sind kraftlos, diese Erfüllung wirklich zu geben. Teil Nummer 2 könnte zusammengefasst werden, Kapitel 3 bis Kapitel 5, unter Gott herrscht und doch scheint das Dogma der gerechten Herrschaft und dem Glück des rechtschaffenden Menschen sich nicht zu realisieren. Genau damit ringt der Prediger. Wie kann ein Mensch wirklich gerecht vor Gott stehen und sich damit wirklich Gottes Wohlwollen und Gottes Glück erkaufen oder realisieren? Teil Nummer 3. Erklärung der Ungleichmäßigkeit in der Vorsehung des Herrn liegt darin, Wohlstand muss nicht immer etwas Gutes sein und Elend und Trübsal müssen nicht immer schlecht sein. Und dann von Kapitel 9 bis 12 praktische Schlussfolgerung. wenn es wirklich so ist, dass diese Rechnung nicht aufgeht, dann fürchte Gott, sei gewiss, dass er dich am letzten Tage richten wird für alles Gute und für alles Böse. Das ist also eine Gliederung, die oftmals befolgt wird. Tatsache ist, dass es einige gibt, die dieses Buch sagen, also ich sage mal, hypergliedern, ja, die bis zum kleinsten Vers eine Erklärung haben, wie das ganze Buch jetzt aufgebaut ist. Dass es dann andere Wissenschaftler, Theologen gibt, die das Buch angehen und sagen, hier ist absolut keine Gliederung, ja, das ist ein absolutes Chaos, das sind absolut Verse, die einfach nur zusammengeschmissen sind und man kann daraus nichts wirklich gliedern. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sagen, ja, Mittelweg, bisschen ist es schon gegliedert, aber ein bisschen unordentlich ist es doch dabei. Und dann das so erklären, das ist vielleicht eine gute Erklärung, dass gerade diese Ungewissheit, diese Unbezwingbarkeit des Lebens, Unberechenbarkeit des Lebens ausgedrückt wird, sogar durch die Gliederung. Dass selbst die Gliederung, wie das Buch jetzt aufgeteilt wird, letztendlich mehr oder weniger ein Chaos ist, um zu vermitteln, wir leben in einer chaotischen, unberechenbaren Welt. Ja, und gut, von daher wird die Gliederung des Buches uns nicht sehr viel weiterbringen. Ein bisschen eher unser thematischen Ansatz, den wir diese Woche gemacht haben, hilft uns da mehr. Jetzt die große Frage, bei all diesen der Unberechenbarkeit des Lebens, der Tatsache, dass ich merke, ich kann nicht Schmied meines eigenen Lebens sein, was für einen Unterschied macht da Jesus Christus? Und die Antwort ist, Jesus ist zu unserer Gerechtigkeit geworden. Die Lösung des Lebens in Jesus Christus ist, Jesus ist Schmied meines Schicksals gewesen. Wenn ich Jesus Christus angehöre, wenn ich mit Jesus Christus verbunden bin, dann weiß ich, wo ich stehe. Wenn ich in Jesus Christus bin, dann weiß ich, ich bin gerecht. Es ist nicht mehr ein ständiges Fragen, wenn mir etwas Böses geschieht, bin ich ein Sünder? Hasst Gott mich? Hat es Gott auf mich abgesehen? Es ist nicht länger eine Frage, was für einen Sinn macht denn überhaupt mein gerechtes Leben? Wenn es sowieso dem Gerechten und dem Ungerechten gleich gut oder gleich schlecht geht. Nein, in Jesus Christus eröffnet sich eine ganz neue Realität. Ich bin gerecht in Jesus Christus. Ich weiß, wo ich stehe. Und diese Antwort darauf finden wir jetzt hier auch im Römer Kapitel 8. Und eigentlich all diese Verse über dem, was wir in und an Jesus Christus haben und wie Jesus Christus für uns diese Vergänglichkeit überwunden hat, die Antwort darauf finden wir durch ganzen Römer 8 Brief, durch das ganze 8. Kapitel vom Römerbrief verstreut. Denn Römerbrief Kapitel 8 ist das eine Kapitel im Neuen Testament, was, wie wir gleich sehen werden, genau auf das Problem im Prediger eingeht. Man könnte sagen, Paulus hat hier besonders im Verse 19 bis 24 einen Kommentar im Neuen Testament über das Alte Testament. Aber bevor wir zu diesen Versen kommen, lesen wir erst einmal Römer 8, Vers 1, ein uns bekannter Vers. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis. Wenn ich in Christus bin, dann stellt sich nicht mehr die Frage, die sich den Freunden von Hiob gestellt haben, hat. Ist Hiob wirklich ein gerechter Mann? Denn wir wissen, wenn wir in Christus Jesus sind, dann wissen wir, wie Gott uns ansieht. Er sieht uns als gerecht. Wenn wir in Christus Jesus sind, so gibt es keine Verdammnis mehr. Und dann kommen wir zum Ende des Kapitels. Welcher sogar, in Vers 32, welcher sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott, der sie rechtfertigt? Wer will verdammen? Christus, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. So fest ist unser Stand in Christus Jesus. Wenn die Mühsalen des Lebens kommen, wissen wir, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ich fühle mich vielleicht selbst vernachlässigt von Gott. Ich frage mich selbst, Gott, warum und wie kannst du das zulassen in meinem Leben? Aber eins ist gewiss, Gott liebt mich und daran ist nicht zu rütteln. Wir sehen also hier eine ganz neue Realität, die sich in Christus Jesus eröffnet. Also meine Mutter, vorletztes Jahr, dann sehr krank, an Krebs wurde, kam eine Frau zu mir, das war jetzt kurz vor dem Tod meiner Mutter, und sagte, ja, und kann das nicht sein, dass hier bei deiner Mutter irgendwo, was tief drin hängt, ein ständiges sich Sorgen machen, dass irgendwo irgendwelche Zorngefühle in ihrem Leben sind und dass das dann diesen Krebs bewirkt hat. Ja? Typisch, also nur als Rat, ja, das ist nicht, wie man jemanden tröstet, der drauf und dran ist, seine Mutter zu verlieren. Ja? Aber gut, die Freunde vom Hiob wussten es auch nicht besser. Ja? Aber eins wusste ich sicher, nein. Das ist hier keine Strafe Gottes. Ich weiß, was auch immer Gott in dem Leben meiner Mutter zulässt, er weiß, was er tut. Und es hat keine Andeutung dessen, dass sie nicht geliebt ist und dass sie nicht fest steht in der Liebe Gottes, weil sie gerecht steht in Christus Jesus und angenehm ist vor Gott. Wir sehen also hier in diesem Bewusstsein, diesem Stand, den ich in Jesus Christus habe, eröffnet sich eine ganz andere Realität. Es stellt sich nicht mehr die Frage, liebt Gott mich oder mag Gott mich nicht? Hat Gott es auf mich abgesehen? Und ich glaube, viele Christen leiden ständig darunter, ja, dass sie sich fragen, bin ich jetzt auf der guten Seite Gottes oder hat das auf mich abgesehen? Ja, selbst so ein Vers wie im Hebräer, Kapitel 12, Kapitel 13, ja, wen der Herr liebt, den züchtigt er. So oft denken wir, ja, dieses züchtigen Gott hat ständig auf mich abgesehen. Ständig, ja, will er mich zurechtbringen, ja. Aber dieses Züchtigen ist nicht unbedingt als Strafe gedacht, ja. Dieses Züchtigen ist als ein ständiges, ich sag mal, wie beim Militär, einfach damit jemand härter wird, damit jemand kräftiger wird, ja, wird so manche Last auf seine Schultern gelegt. Und ich glaube, es gibt niemanden hier, der zum Militär gegangen ist. Ich kann mich damit ganz bestimmt nicht identifizieren, ja. Aber eines ist gewiss und daran ist nichts zu verändern. Ich weiß, wo ich stehe in Christus Jesus. Und damit unser erster Schritt, wo wir dem, wie sich die Welt, diese verfluchte Welt um uns herum präsentiert, entfliehen können und, sage ich mal, schon fast als Teil dieser neuen Schöpfung über den Dingen stehen können. Kommen wir zu einer zweiten Thematik. Die Thematik des Ziels. In Jesus Christus, in meiner Verbundenheit mit Jesus Christus, in meinem Einssein mit Jesus Christus, habe ich ein neues Ziel. Ich weiß, wo ich hingehe. Für uns als Menschen in dieser Zeit, in dieser Welt, die von Vergänglichkeit und von Nutzlosigkeit und Wertlosigkeit bestimmt ist, verliere ich das Ziel aus den Augen. Denn irgendwo frage ich mich, wenn nichts unter dieser Erde, unter der Sonne wirklich wertvoll und beständig ist, was lohnt es sich dann überhaupt irgendwo, mich zu investieren? Auch hier, wenn wir vielleicht mal zum Prediger aufschlagen und einfach mal anhand der Überschriften uns durch die ersten 6 Kapitel durcharbeiten, ja, sehen wir hier eigentlich eine Liste von unterschiedlichen Themen, die alle sich als wertlos, als nutzlos erweisen. Wo wir am Ende uns fragen, ja, wozu lebe ich denn dann? Wenn ich sowieso an nichts festhalten kann, wenn nichts beständig ist, wenn es nichts wirklich gibt, wo ich mich investieren kann, wo ich dann auch am Ende was von habe, warum soll ich denn überhaupt in irgendeiner Hinsicht anstrengen und mich irgendwo einsetzen für? Da fangen wir an im Kapitel 1. Und in Kapitel 1 Vers 1 bis Vers 11 geht es eigentlich um den Kreislauf der Weltgeschichte. Es gibt nichts Neues. Es ist ständig alles immer beim Alten. Ein Mensch kommt, ein anderer geht und wir meinen, wir könnten nochmal was ganz Neues entdecken, aber es ist alles. Unabhängig vom Menschen nimmt alles seinen Lauf, denn es ist Gott, der diese Weltgeschehen den Lauf gibt oder der bestimmt die Zeiten für alles. Und ob ein Mensch jetzt da ist oder nicht, ändert eigentlich nichts daran. Wir meinen vielleicht durch unsere Abgase das Weltklima beeinflussen zu können, aber Tatsache ist, es ist alles beim Alten. Ja? Nichtigkeit des Kreislaufs der Weltgeschichte. Und dann in Vers 12 bis Vers 18 die Nichtigkeit der menschlichen Weisheit. Wir könnten ja vielleicht sagen, vielleicht kann ich hier wirklich etwas haben, was etwas wertvoll ist, wo ich mich einbringen könnte, in der Weisheit. Aber auch das ist nichtig. Dann in Kapitel 2, Verse 1 bis 11, die Nichtigkeit der irdischen Freuden. Auch da sehe ich letztendlich, ich kann mir als Ziel machen, dass ich reich werde, dass ich viel Spaß habe, dass ich viel Ruhm habe, aber auch das erzeigt sich letztendlich als etwas wie wo ich versuche, in Sand zu greifen und der Sand mir durch die Hände ringt. Nichts wirklich Beständiges, nichts, was sich wirklich als wertvoll am Ende erzeigt. Dann in Kapitel 2, Vers 12 bis 16, wenden wir uns nochmal dem Leben der Weisheit zu. Und wir sehen die Nichtigkeit der Weisheit, weil wir merken, was ist denn der Unterschied zwischen einem Weisen und einem Toren? Sie sterben beide gleich. Dann in Kapitel 2, Verse 17 bis 23 geht es um die Thematik Nichtigkeit alles Schaffens und aller Bemühungen. Ja, alles Wirkens auf dieser Erde, letztendlich rinnt es davon, genauso wie wir es auch gestern schon gesehen haben. Kapitel 2, Vers 24 bis 26, dann zum ersten Mal dieser Refrain, diese Lösung, dieses, wo ich sage, selbst wenn alles nichtig ist, so schaue ich auf zu Gott und nehme dankbar an das, was er mir gibt, um den Schmerz in diesem Leben zu lindern. Essen, trinken und glücklich sein mit dem, was Gott mir gibt, zu genießen. Dann Kapitel 3, Verse 1 bis 12, die Nichtigkeit der Einsicht. Nichtigkeit, Gott wirkt, Gott hat einen Plan, Gott ist es, der eine Zeit für alles einsetzt und ich kann daran nichts ändern. Und ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, wann es jetzt Zeit ist für was. Gott allein kennt alle Zeiten. Auch da dann am Anschluss noch einmal wieder der Refrain. So habe ich erkannt, dass es nichts Besseres unter der Sonne gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Dann, in Kapitel 4, wenden wir uns dem Leid in der Welt zu. Kapitel 4, Verse 1 bis 16. Hier wieder das Ringen damit, die Nichtigkeit des Lebens in dieser Welt bei all dem Leid, von dem wir umgeben sind in unseren menschlichen Mühen. Kapitel 5. Vielleicht kann ich dann sagen, gut, dann ziehe ich mich zurück in ein Kloster, ja, und werde mich wirklich einsetzen in einer Spiritualität, in meiner Geistlichkeit. Aber auch das, ja, zeigt sich hier, beschreibt der Prediger in Kapitel 5 als nichtig. Kapitel 5, 9 bis 16, da geht es dann um das Thema Reichtum. Aber auch der Reichtum bringt keine Sicherheit, auch der Reichtum ist nicht beständig. Und auch in Kapitel 6 geht es mehr oder weniger noch einmal um den Nutzen meines Reichtums. Also er hat alles ausprobiert, Salomon hat alles ausprobiert und er hat bemerkt, als Teil dieses Sündenfalls gibt es eigentlich nichts, woran ich wirklich sagen kann, darauf lebe ich hin. Überleg du einmal, worauf lebst du hin? Was ist das Ziel deines Lebens? Hörst du hier auf die Worte des Predigers, dass nichts sich wirklich lohnt zu investieren, weil jedes Ziel, das du dir setzen würdest, dich letztendlich leer zurücklässt? Nun, was ist die Antwort, die Jesus auf dieses Problem in der Vergänglichkeit hat? Auch dazu finden wir im Römer 8 nochmal die Antwort. Römer 8, 28 bis 30. Oftmals lesen wir Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aber wir lesen nicht weiter. Wir lesen nicht weiter, um wirklich zu verstehen, wie kommt es denn, dass alles, was mir geschieht, alles Gute und alles Schlechte, alles Übel, wirklich zu meinem Besten dient. In Vers 29 kommt dann ein dickes, fettes Denn, eine Begründung für diesen Vers 28. Und was ist die Begründung? Warum wissen wir, dass alles zum Besten mitwirkt? Denn welche er, Gott, zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und wozu hat Gott uns vorherbestimmt? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Welche aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Diese Ketten, ja, ein Glied in das andere, Vorherbestimmung, Berufung, Rechtfertigung, Verherrlichung. Und Teil dieser Glieder ist das Ziel, dass Gott für uns als diejenigen, die in Christus Jesus sind, die mit Christus Jesus vereint sind, dass Jesus mehr und mehr Form in unserem Leben annimmt. Und genau hier durchdringen wir jetzt, sage ich mal, schon fast die Schallmauer. Hier durchdringen wir diese Metallkappe, diese Stahlkappe, die über dieser Welt sitzt, dieses Leben unter der Sonne. Wir durchdringen es und wir erleben, hier ist etwas, was von Dauer ist. Hier ist etwas, was beständig ist. Ich nehme jetzt in diesem Leben mehr und mehr Form an von demjenigen, der mich erlöst hat, der eine neue Welt für mich eröffnet hat. Und für alle Ewigkeit werde ich im Ebenbild Jesus Christus ähnlich leben. Und dieser Prozess fängt jetzt schon an. Etwas, was mir niemand nehmen kann. Etwas, was ewige Auswirkungen hat. Und das ist der Grund, warum wir hier auf Erden sind. Ja, oft wird gesagt, ja, wir sind hier, um noch so viele Menschen zu gewinnen, damit sie mit uns in den Himmel kommen. Ja, und sicherlich, das ist auch unsere Berufung. Aber das ist es, dass bei all dem Leid, bei all den Schwierigkeiten, bei dem Leben, wo wir eingeschlossen sind in diese Vergänglichkeit, Jesus Christus jetzt schon mehr und mehr Form annimmt in uns. Als ich diesen Vortrag, diese Predigt geschrieben habe, habe ich einen Anruf von meiner lieben Frau Missy bekommen. Ja, sie war gerade bei der Schule und hat sich vorbereitet für einen Unterricht und hatte irgendein Zettel zu Hause vergessen, habe mich angerufen und gesagt, Kai, bitte, guck mal ganz schnell nach in dem Ordner, ob du da die Kopie von diesem Zettel findest. Ja, also was mache ich? Ich gehe in unserem Apartment. Das waren mal 120 Quadratmeter, jetzt sind es gerade mal 55 Quadratmeter oder irgendwas. Also wir haben uns in dem letzten Jahr ziemlich verkleinert, ja, aber unsere Möbel haben wir alle mitgenommen. Ja, wir leben also jetzt in einem ziemlich engen, aber schön möblierten kleinen Altbauwohnung. Und das genießen wir eigentlich auch sehr. Und irgendwo in, ich will nicht sagen Chaos, es ist gut aufgeräumt, aber doch in dieser Enge, ja, ist jetzt die Ordner. Und ich gehe mit dem Telefonhörer in einer Hand, mit der anderen Hand greife ich nach dem Ordner und in unserer Enge haben wir diesen Ordner genau neben einen kleinen Krug gestellt, ja, der gefüllt ist mit tausenden, als Prediger gesprochen, als evangelistisch gesprochen, ja, mit tausenden von kleinen Kügelchen. Ja. Und natürlich, in dem Moment, wo ich jetzt diesen Ordner für meine Frau rausnehme, fällt dieser kleine Krug um. Und mit dem Telefon in dieser Hand, Ordner in dieser Hand, immer noch nicht den Zettel gefunden, habe ich jetzt mitten bei all dem Stress, den ich habe, tausende von kleinen Kügelchen um mich herum. Ja, wir wollen das Wochenende weggehen, nach Deutschland fahren und wollen natürlich kein Chaos hinterlassen, also muss das jetzt gleich aufgeräumt werden. Und ich könnte mich aufregen, ja, und ich könnte mir sagen, Mensch, warum muss jetzt ausgerechnet dieser kleine Krug, können wir das nicht alles ein bisschen besser durchdenken und ein bisschen besser dekorieren, ja, und dass dieser Ordner jetzt nicht da ist, wo er vielleicht die Sauberkeit unserer Wohnung gefährdet, ja. Und bei alledem überlege ich mir, aber Kai, wofür lebst du? Lebst du dafür, eine ordentliche Wohnung zu haben, eine Wohnung, wo alles genau da ist, wo es hingehört. Ja, und meine Frau lächelt und sagt, Kai, da hast du dich geirrt, wenn du dafür lebst. Ja, und damit ringen wir. Und, aber worauf kommt es an? Worauf kommt es an im Leben, dass Jesus Christus mehr und mehr Form annimmt? Statt dass ich jetzt sage, okay, zum tausendsten Mal, nicht zum tausendsten Mal, aber jetzt schon wieder, und warum musste dieser Ordner jetzt hier stehen und warum kann man nicht mal ein bisschen mitdenken und den Ordner woanders hinstellen und vielleicht dann umdekorieren und bla bla bla. Nein. Jesus soll Form annehmen in mir. Ich liebe meine Frau und ich will, dass in diesem Moment, in der Reaktion für etwas, wofür sie ganz bestimmt keine Schuld hat, ja, dieser Ordner steht da nun mal und diese Kügelchen sind eine Erinnerung an irgendeine Reise, was auch immer. Ja? Aber ihr seht, in dem Moment, ich muss denken, wozu, wofür lohnt es sich wirklich zu leben? Und worauf kommt es in diesem Moment an? Und das Ziel ist es nicht, ja, das Leben so gemütlich zu haben oder so vorstellen und sprechen, was auch immer, sondern was in diesem Moment zählt, ist, dass Jesus Christus Form annimmt in meinem Leben. Und ich glaube, viele von euch können genau das auf ihr eigenes Leben anwenden und sagen, wenn ihr in Versuchung geratet, ja, dass ihr sagt, worauf kommt es eigentlich an? Wozu bin ich berufen? In meiner Verbundenheit mit Jesus Christus eröffnet sich ein Ziel und eine Realität, nämlich dass Jesus Christus Form annimmt in mir. Zusammen mit diesen neuen Gerechtigkeit, ich weiß, wo ich stehe, zusammen mit diesem neuen Ziel, ich weiß, wohin ich gehe, eröffnet sich auch in Jesus Christus eine neue Sicherheit. Ja, und da bleiben wir jetzt hier bei Römer 8, Vers 28, ich komme darauf zu sprechen. Eine neue Sicherheit, ich weiß, mich geborgen. Damit haben wir ja gerungen in diesem Leben in der Vergänglichkeit. Ich will um alles versuchen, das Übel in meinem Leben zu vermeiden, um mir das Gute zu sichern. Ganz ähnlich wie auch schon beim ersten Punkt. Ja? Ich will um alles verhindern, ja, dass mir Schlechtes geschieht. In Kapitel 7 und Kapitel 8 finden wir hier im Prediger ein Ringen um Weisheit. Wie ich mein Leben angehen soll. Und der Prediger kommt immer wieder zu dem Schluss, das Leben ist unberechenbar. Da sagt er jetzt hier in Kapitel 8, Vers 16, als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erkennen und die Mühe zu betrachten, die man sich auf Erden gibt, dass man auch Tag und Nacht keinen Schlaf in ihren Augen sieht, da sah ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, welches unter der Sonne getan wird. Wiewohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es nicht finden. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen. Und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch merkt weder Liebe noch Hass. Es steht ihnen alles bevor, den einen wie den anderen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen. Dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert, dem Guten, wie dem Sünder, dem, welcher schwört, wie dem, welcher sich vor dem Eide fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz des Menschen voll Bosheit und Übermut ist in ihren Herzen ihr Leben lang und danach müssen sie sterben. Sicherlich, der Prediger sagt vieles, was ein Übel ist in dieser Welt, ja? Aber hier sagt er jetzt, das ist das Schlimme bei all dem. Das Allerschlimmste, kann man schon fast sagen, bei all dem Übel, was wir, bei all dem Leben in dieser Kreatur, ist, dass allen dasselbe geschieht. Es ist irgendwo ein Ringen nach Sicherheit. Ein Ringen nach Geborgenheit. Ja? Dass wir verstehen, wie, warum geschieht mir jetzt das, was eigentlich ich mir meine, der ich gerecht bin, der ich nicht schwöre, der ich nicht sündige, der ich gut bin. Warum geschieht mir dieses selbe Leid? Und sicherlich, auch diese Realität gilt für uns. Ja, wir lesen vielleicht mal ein anderes Beispiel, wenn wir in Kapitel 9 hier weiterlesen, in Vers 11. Und wiederum sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht. dass nicht die Weisen das Brot, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst erlangen, sondern dass alles auf Zeit und Umstände ankommt. Ja, das Leben ist nicht so leicht berechenbar, dass wir sagen könnten, ich kann mir genau das Gut für mein Leben zusichern. Nun, was für einen Unterschied macht unser Leben da in Christus Jesus? Und wir haben die Verse in Römer 8, 28 eben schon gelesen. Und ich glaube, hier wird jetzt dieser Vers, den viele von uns kennen, Römer 8, 28, sehr relevant. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann vielleicht nochmal passend dazu, in Vers 31, was sollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, welcher sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es eröffnet sich in Jesus Christus eine ganz neue Realität, wo ich weiß, ich bin geborgen. Ich weiß, egal was geschieht, Gott wird auch das Übel in meinem Leben gebrauchen können, um sein Ziel für mein Leben, dass Jesus Christus mehr und mehr Form annimmt, in meinem Leben zu bewirken. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal vielleicht im Internet als E-Mail so ein Mail bekommen hat, wo man ein Bild sieht, ja, ich habe es auf meinem Computer, aber ich dachte, ich schließe es jetzt nicht an, ja, ich sehe ein Bild und wenn ich ein zweites Mal hinsehe, sehe ich plötzlich, das ist was ganz anderes als das, was ich zuerst dachte. Zuerst dachte ich, da fliegen zwei Vögel und dann gucke ich näher und dann sehe ich, das ist ja auch ein Gesicht, ja. Oder ich gucke mir das an und vielleicht zeige ich euch das morgen nochmal, wenn ich meinen Computer sowieso anschließe, ja, ich sehe, da ist irgendwo ein Cowboy, in die Wüste reitet. Und dann gucke ich noch einmal und sehe, diese langen Haare, der Fluss, das könnten auch lange Haare sein. Und diese Konstellation vom Reiter auf einem Pferd, das könnte auch eine Nase und ein Mund sein. Und beim zweiten Mal hinschauen sehe ich, das ist ein Gesicht und nicht ein Indianer, ein Cowboy, der in die Wüste reitet. Ja, okay, gut. Ihr könnt euch das vielleicht jetzt nicht ganz vorstellen. Anscheinend habt ihr dieses E-Mail noch nicht gesehen. Ich werde euch das Filmchen morgen einmal zeigen. Aber ich denke, genau so ist es mit dem Leben in Christus Jesus. Ja, ich sehe die Umstände in meinem Leben, aber jetzt in Jesus Christus fokussiere ich ganz neu und plötzlich sehe ich etwas ganz anderes. Ja, ich habe mal im Internet von irgendjemandem die Story zugeschickt bekommen von einem gewissen Nick Vucicic aus Australien. Klingt eigentlich nicht australisch, aber der geboren wurde ohne Arme und Beine. Ja, dann eigentlich auf eine Sonderschule geschickt werden sollte, aber tatsächlich dann auf eine normale Schule gehen durfte, später sogar eine Ausbildung gemacht hatte. Und sicherlich, so ein Mensch ringt sein ganzes Leben damit, wie kann Gott so etwas zulassen? Ja. Und auf den ersten Blick sagen wir, was für ein Gott ist es, dass hier jemand auf die Welt kommt ohne Arme, ohne Beine? Und heute ist er ein junger Mann, der rund um die Welt reist und anderen über Jesus Christus erzählt, evangelisiert und sein eigenes Zeugnis gibt und sagt, ja, wir schauen uns das Schicksal des Lebens an, aber Gott hat in seiner Liebe für uns etwas vorgesehen, dass er uns gebrauchen will. Und ich sage mal, hier ist ein junger Mann, der viele Nachteile im Leben hat und doch wunderbar von dem Herrn gebraucht wird. Ja. Missy und ich sind zur Schule gegangen. In unserer Schule in Greenville, South Carolina, hat es eine große, sehr große Gemeinde gegeben, wo der Pastor ein gewisser John Vaughan war, der früh in seinem Leben ein Riesenfeuer in seinem Haus hatte und seine Frau ist noch reingelaufen in das Haus und hat dort das kleine Baby, die Tochter, noch in letzter Minute aus den Flammen rausgerissen. Die Mutter selbst hatte ein ziemlich verbranntes Gesicht und eigentlich diese Tochter, die heute im Rollstuhl sitzt, ist total verbrannt gewesen und heute noch sieht man ihr das auf jeden Fall an, dass sie das Opfer von solchen Flammen war. Aber jetzt auf den zweiten Blick Wir sehen, wie Gott das gebraucht hat. Hier ist ein Mann, der Pastor einer großen Gemeinde ist, die heute eine große Schule für behinderte Kinder hat. Eine Schule, die zu einem Segen für viele Menschen in dieser Stadt geworden ist. Wo Gott gerade durch dieses Übel, ja, jetzt, wo wir refokussieren und sagen, Gott, was ist es durch Jesus Christus, was du für diese Familie vorhattest? Sich etwas Großes geöffnet hat, ein Segen, den John Vaughan mit seiner ganzen Familie für andere Menschen werden durfte. Und sicherlich, das nimmt nichts weg von dem Leid. Und doch wissen wir, in dieser Geborgenheit, die wir in Jesus Christus haben, Herr, du kannst das zu deinem Guten mitwirken. Wir wissen, auf wessen Seite wir sind. Wir wissen, dass wir dich auf unserer Seite haben und nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Und der du selbst deinen eigenen Sohn für uns hingegeben hast, wie wirst du in ihm uns nicht alles schenken? Passend dazu sehen wir dann als Viertes auch einen neuen Ausgleich in Jesus Christus. Ich weiß, was mich erwartet. Das Problem, was wir hier im Prediger haben, ist, dass wir den Mut verlieren, weil allen dasselbe Schicksal zu drohen scheint. Ja, genau das, diese Verse, die wir eben schon gelesen haben, der Reine wie der Unreine, der Gottlose wie der Gute, derjenige, der schwört und der nicht schwört, derjenige, der Gutes tut, derjenige, der sündet, letztendlich stehen sie alle am Ende gleich da. Und genau das ist etwas, womit der Prediger gerungen hat. Schlagen wir vielleicht mal zurück im Prediger zu Kapitel 2. Ja. Genau das war der Grund, warum der Prediger sein Leben hasste. Das Leben in dieser Mühsal. Da lesen wir in Prediger Kapitel 2, Vers 14, der Weise hatte seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Schicksal begegnet. Da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Schicksal begegnet wie dem Toren, warum bin ich denn so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist eitel. Denn des Weisen wird ebenso wenig ewiglich gedacht wie des Toren, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird und wie stirbt doch der Weise samt den Toren dahin. Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, was unter der Sonne geschieht. Denn es ist alles eitel und dann haschen nach dem Wind. Am Ende stehen wir alle gleich da, wir sterben, es ist aus und wir werden schnell in Vergessenheit geraten. Wenn am Ende sowieso alles dann so aus ist und es für uns alle gleich da aussieht, warum bemühe ich mich dann noch? Ich hasste das Leben. Ich hasste auch alle meine Arbeit, Vers 18, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen soll, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob derselbe Weise sein wird oder ein Tor. Und doch wird er über alles das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist eitel. Da wandte ich mich, mein Herz verzweifeln zu lassen an all der Mühe. Absolutes Hassen des Lebens, ein absolutes Verzweifeln hier, weil uns allen dasselbe Ende dasteht. Natürlich ist das alles nur aus der Perspektive unter der Sonne. Aus dieser Perspektive heraus, dass es keine Ewigkeit gibt. Jesus Christus macht dem Ganzen ein Ende. Denn Jesus Christus, in dem die Sonne für uns aufgegangen ist, er hat diesen Himmel, das unter der Sonne durchbrochen, und hat uns eine ewige Herrlichkeit bereitet. Und genau darum geht es jetzt, wenn wir hier noch einmal zurückschlagen zu Römer Kapitel 8, Vers 17 bis 21. Klar, Death is the great equalizer. Der Tod ist der große Ausgleich. Am Ende stehen wir alle, die wir nackt in die Welt gekommen sind, auch wieder nackt da. Aber trotzdem hat Gott das letzte Wort. Und über diesen great equalizer hinaus gibt es eine Herrlichkeit, die uns als Kinder Gottes erwartet. Und das macht es leichter, diese Mühsal zu durchstehen. Und hier sehen wir jetzt genau, wo Paulus eigentlich einen Kommentar auf das Buch Prediger gibt. Sind wir aber Kinder, in Vers 8, Vers 17, so sind wir auch Erben. nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Kreatur sehnt die Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Die Kreatur ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch sie selbst, die Kreatur, befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um diese Welt von der Vergänglichkeit zu befreien. Und deshalb kann Paulus sagen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die uns im Himmel erwartet. Letzten Oktober waren Mission und ich in Amerika. Ich habe da einige Vorträge gehalten. Das war auch der Grund, warum wir dann nicht zu Ludwigs Hochzeit kommen konnten, leider. Aber im Rahmen dieser Reise haben wir auch Missys Geburtstag in New York gefeiert. Ja, ein Tag in New York City und eigentlich einer der Höhepunkte der Reise dorthin war Ellis Island. Ellis Island ist eine kleine Insel, direkt neben der Insel, auf der die Statue der Liberty, Statue of Liberty, liegt. Und diese Ellis Island, dort ist ein Museum von all den Einwanderern, die nach Amerika gekommen sind. Ja, denn hier, das war immer der erste Ort, wo die Einwanderer sich einschreiben mussten, um dann von dieser Insel aufs Festland gebracht zu werden und dort dann tatsächlich emigrieren nach Amerika zu können. Und was für Geschichten hier erzählt wurden, was Menschen für ein Leid durchgemacht haben, wie sie alles verkauft haben, nach Hamburg oder Bremerhaven oder sonst wo hingegangen sind, sich einschiffen haben lassen und dann die weite Reise durch viel Mühsal auf sich genommen haben, um dann dort in Amerika ihre neue Freiheit zu erleben. Sicherlich haben viele Menschen hier im 19. Jahrhundert in Europa gelitten. Aber das Leid für diese Menschen, diese Einwanderer, die gesagt haben, wir sind auf dem Weg in ein neues Land, war das Leid etwas ganz anderes. Sie haben gerne dieses Leid auf sich genommen, weil sie wussten, was sie dort in Amerika in dieser Freiheit erwartet. Und genau das ist das Argument, was Paulus hier bringt. In Christus Jesus hat sich eine neue Realität für uns eröffnet. Wir wissen von der Herrlichkeit, die er uns dort bereitet hat. Und die macht es leichter, das Leid, die Vergänglichkeit, die Schwierigkeit des Lebens hier auf Erden zu erdulden. Jesus Christus hat eine neue Schöpfung, eine Herrlichkeit für uns eröffnet, ein neuer Ausgleich. Es erwartet nicht uns alle das Gleiche. Nein, wir wissen, für uns, die wir Jesus Christus angehören, ist nach diesem Leben, es war nicht alles, sondern nach diesem Leben kommt eine Herrlichkeit, die alles, was wir hier auf Erden erlebt haben, bei Weitem übertrumpft. Und es nimmt den Schmerz dieser Vergänglichkeit, dieses Leben in dieser Welt ein wenig weg. Aber dazu kommt nicht nur, dass uns alle eine Herrlichkeit dort erwartet, ein neuer Ausgleich, wir wissen, was uns erwartet, sondern auch eine neue Beständigkeit. Denn mit dieser Herrlichkeit eröffnet sich, dass wir einen Lohn empfangen für alle Ewigkeit. In Jesus Christus eröffnet sich etwas, wo wir jetzt merken, es gibt doch etwas, wo ich mich einbringen kann, wo ich wirken kann und wo ich weiß, dass am Ende meines Lebens mir etwas bleibt. Der Lohn wird mir gegeben. Eine neue Beständigkeit. Ich weiß, was mir bleibt. Und wir müssen vielleicht jetzt nicht noch einmal hier in Prediger Kapitel 2, Verse 18 bis 22 lesen. Wir haben sie eben gerade gelesen von dieser Mühseligkeit des Lebens, weil wir uns sagen, was bleibt mir am Ende meines Lebens, wenn der Tod uns alle eigentlich gleich dastehen lässt. Nein, uns erwartet ein Lohn. Kommen wir zurück nochmal jetzt hier zum Römerbrief, wo dieser Lohn auch beschrieben wird. Römerbrief Kapitel 8, 22 bis 25, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man nicht sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, das hofft er doch nicht mehr. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir es ab in Geduld. Sicherlich, dieser Text macht es klar. Zwischen uns und dem Nichtchristen gibt es insofern keinen Unterschied. Wir seufzen. Wir seufzen in dieser Welt unter der Last dieser Welt, unter der Last der Ungerechtigkeit, unter der Vergänglichkeit. Und doch, wir, die wir durch das unter der Sonne hindurchgedrungen sind, wir haben eine Hoffnung auf eine ewige Herrlichkeit, auf die Erlösung unseres Leibes und wir hoffen dort auf den Lohn für unser Wirken hier auf Erden. In John Pipers Buch Von der Pflicht zur Freude zitiert er zwei Missionare, die genau von diesem Lohn, der sie dort im Himmel erwartet, erzählen. Am 4. Dezember 1857 hielt der große Pioniermissionar in Afrika David Livingstone vor den Studenten von Cambridge University eine bewegende Ansprache, die zeigte, dass er in vielen Jahren durch Erfahrung gelernt hatte, was Jesus Petrus lehren wollte. Er sagte, man redet von Opfern, vom Opfer, das ich gebracht habe, weil ich so viele Jahre meines Lebens in Afrika verbracht habe. Weg mit diesem Wort und solch einer Ansicht, solch einem Gedanken. Es ist keineswegs ein Opfer. Es ist eher ein Vorrecht. Angst, Krankheit, Leiden oder Gefahr, mit dem Verzicht auf die üblichen Annehmlichkeiten und Wohltaten dieses Lebens, mögen uns ab und zu innehalten, den Geist schwanken und den Mut sinken lassen, aber nur für einen Augenblick. All das ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die in uns und für uns offenbart werden wird. Ich habe nie ein Opfer gebracht. So die Worte von David Livingstone, der klar gesehen hat, dass es einen Lohn gibt für sein Wirken dort in Afrika für alle Ewigkeit. Und dass das jetzige Leid nicht zu vergleichen ist mit der Herrlichkeit, die ihn dort im Himmel erwartet. Ein weiteres Zitat über Jim Elliot. Am 8. Januar 1956 töteten 5 Indianer aus dem Stamm der Auca in Ecuador Jim Elliot und seine 4 Missionare, die, als sie versuchten, ihnen das Evangelium zu bringen. 4 junge Frauen verloren ihre Männer und 9 Kinder ihre Väter. Elizabeth Elliot schrieb, dass die Welt es einen tragischen Albtraum nannte. Dann fügte sie hinzu, die Welt erkannte nicht die Wahrheit im 2. Satz von Jim Elliots Credo. Denn sein Credo lautete, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Ein klarer Blick, ich gebe all das, ja, auf. Genauso wie wir es vorhin gesehen haben, es sei denn, dass ein Weizenkorn nicht abstirbt, kann es nicht Leben bringen. Es sei denn, dass wir nicht bereit sind, für Jesus unser Leben zu lassen, werden wir unser Leben verlieren. Und genau das ist es, was Jim Elliot und seine 4 Freunde motiviert hatte. Wir können nichts an diesem Leben festhalten, aber es gibt etwas, was für alle Ewigkeit Bestand hat. Und da investieren wir uns rein, dafür leben wir. Ich glaube, ein David Livingstone und ein Jim Elliot haben das höchstpersönlich uns als Vorbild vorgelebt. In Matthäus Kapitel 25, Vers 31 bis 46 gibt Jesus ein Bild, eine Beschreibung des letzten Gerichts. Und es sind diese knallharten Worte, wo er sagt, zu den Lämmern, also den Schafen zu seiner rechten Seite, ihr geht ein in die ewige Herrlichkeit. Und zu den Böcken auf seiner linken Seite sagte, ihr geht ein in die ewige Verdammnis. Und dann fragen sie sich, ja, warum denn? Ja. Und da sagt er, ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann sagen sie sich, hör mal zu, wann warst du denn nackt? Wann warst du denn durstig? Wann warst du denn hungrig? Wann warst du denn im Gefängnis? Und da sagt er, was ihr einem dieser geringsten der meinen getan habt, das habt ihr mir getan. Glauben wir diese Worte? Glauben wir, dass wenn ich jemandem Liebe zeige, dass das etwas ist, was ich Jesus Christus getan habe und was ewigen Wert hat? Glaube ich, dass wenn ich jemandem Nachhilfe gebe, mit seinen Hausaufgaben helfe, wenn ich statt meiner Schwester zu sagen, dass sie mich nervt, ihr Liebe und Geduld zeige, wenn ich mich einbringe in der sozialen Arbeit oder wo auch immer und Menschen um mich herum in Liebe und in Hilfe begegne, glauben wir wirklich, dass das etwas ist, was wir Jesus Christus getan haben? Glauben wir, dass es das etwas ist, was wir für alle Ewigkeit uns angerechnet wird? Das ist die Perspektive, zu der Jesus uns einlädt. Und wir sehen, es gibt genug zu tun. Genug zu tun, was nicht mit unserem Tod plötzlich dahin ist und allen Wert verliert. Es gibt genug zu tun, wo wir uns nicht einbringen, wo plötzlich alles nachher nur verfault und verschimmelt und verrottet dasteht. Nein, das, was wir im Namen Jesu Christi tun, das, was wir für andere tun, als ob wir es Jesus Christus tun, wird uns laut diesen Worten für alle Ewigkeit angerechnet. Der ist kein Tor, der das aufgibt, woran er nicht festgehalten hat, und dafür das gewinnt, was ihm nicht genommen werden kann. Möge dieses Credo von Jim Elliot uns als Ansporn und Vorbild gelten. Wir haben also jetzt gesehen, Jesus ist Schmied meines Schicksals. Ich weiß, wo ich stehe. Ich habe eine Gerechtigkeit und es ist nicht mehr ein Ringen, bin ich jetzt auf der guten oder schlechten Seite von Gott. Jesus Christus gleichförmig zu sein, ist unabhängig von dem Unbeständigen unter der Sonne und somit ein festes und solides Ziel. In Jesus Christus hat sich für uns ein Ziel eröffnet. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, was ich anstrebe. Wir irren nicht mehr durch diese Welt. Nein, Jesus gleichförmig zu sein, ist ein solides Ziel für uns geworden. Drittens, geborgen und verbunden zu sein mit Jesus Christus, wird uns zur Sicherheit und Zuversicht in Zeiten des Übels und des Guten. Ich weiß, egal was mir zustößt, ich weiß mich geborgen in Christus Jesus. Ich weiß, hier hat sich ein neues Leben eröffnet, wo Gott will, dass wir die göttliche Perspektive annehmen. Ja, diese Double Vision, dieses doppelte Blick, wo ein und dasselbe Blick Bild eigentlich zwei unterschiedliche Bilder darstellt. Er will in Jesus Christus, eröffnet sich eine ganz neue Perspektive, wo ich ganz neu das Leid und das Übel, was mir vielleicht begegnet, betrachten und auch annehmen kann. Viertens, Jesus Christus hat mich zum Miterben seiner Herrlichkeit gemacht. Wir erdulden dasselbe Seufzen, dieselbe Mühsal der Menschen um uns herum und doch, wir wissen, das ist nicht alles. Nach dem Tod, nach diesem Ausgleich, wo es so aussieht, als ob wir alle in demselben Boot sitzen, wird sich zeigen, wir haben die Herrlichkeit im Himmel angestrebt. Wie Einwanderer, die auf dem Weg sind zu einem neuen Land, eröffnet sich hier für uns die Vision, die uns hilft, weil wir wissen, was uns erwartet, das Jetzige zu erdulden. Aber bei all dem, was wir jetzt erdulden, wissen wir auch, dass wir das, was wir in und für Jesus Christus vollbringen, niemals verlieren werden. Dass hier sich ein ewiger Lohn eröffnet und so weiß ich, was mir am Ende bleibt. In Christus allein. Ich hoffe, dass heute Morgen diese Gedanken euch ein bisschen geholfen haben, ein bisschen mehr zu verstehen. Was ist es denn, was ich an Jesus Christus habe? Wie sieht es aus, dass mehr und mehr mein Leben zu dem Leben Jesu Christi wird? Wo Jesus, der jetzt gen Himmel gefahren ist, weiterlebt in mir. Wo seine neue Schöpfung jetzt schon Form annimmt in mir. Wo ich jetzt schon durch das Leben, was Jesus in mir lebt, die Vergänglichkeit, die Wertlosigkeit, die Mühsal dieses Lebens wenigstens zu einem bestimmten Grade überwinde. Möge der Herr diese Worte segnen. Wir wollen zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, vieles von dem, was bisher in dieser Woche gesagt wurde, ist etwas, was wir erkennen, denn dein Wort sagt es uns. Wir selbst können es nachvollziehen in unserem eigenen Fleisch. Aber Herr, das, was wir heute Morgen gesehen haben, da kann viel darüber gesagt werden. Wir können meinen, wir haben dieses Material gemeistert. Wir können diese Gedanken nachvollziehen, aber es ist letztendlich etwas, was nur dein Heiliger Geist uns lehren kann. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns deinen Geist reichlich gibst, dass er uns mehr und mehr in das Geheimnis der Hoffnung, der Herrlichkeit in Jesus Christus hineinführt. Dass dein Heiliger Geist uns mehr und mehr hineinführt in dieses Leben, wo wir so eng verbunden sind mit Jesus Christus, wo er unser Ein und Alles ist, wie wir es Tag ein, Tag aus in unserem Lied singen. Dass wir erkennen, das eine, was Not tut, nämlich, dass wir in und durch Jesus Christus leben. O Herr, schenke uns das, dass wir das wirklich verstehen. Dass Jesus wirklich verherrlicht wird in unserem Leben, weil er unsere Gerechtigkeit, unsere Hoffnung, unsere Geborgenheit, unser Ziel, unser Sinn, unsere Liebe, unsere Geduld, unser Ein und Alles geworden ist. Herr, möge wahrhaftig Jesus Christus mehr und mehr Form annehmen in jedem von uns, die wir hier in diesem Raum sitzen. Auf dass wir als ewige Trophäen deiner Gnade, deiner Erlösten existieren werden, weil wir Jesus so ähnlich beim Ende unseres Lebens geworden sind. Herr, so schenk uns deinen Geist, dass er uns hineinführt in diese Wunder, in diese Realität. Und all das erbitten wir uns im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.